SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 15 unseres SkyTail Podcasts. Wie gewohnt wollen wir auch heute wieder einen Blick auf die Bedrohungen, Angriffe und Betrugsversuche aus dem Internet der letzten 14 Tage werfen und beleuchten IT-Pannen und Gefahrenpotenziale. Dabei erläutern wir die Hintergründe und sagen Ihnen natürlich auch, worauf Sie eventuell achten müssen, um derartige Vorfälle zu vermeiden. Alles beherrschendes Thema ist seit vielen Tagen ja der große Microsoft Exchange Server Hack, dem wir heute unsere ganz besondere Aufmerksamkeit widmen werden. Weitere Themen: Attacken auf die Fritzbox, infizierte Apps, falsche Einladungen und Router als Wachleute. Mit mir am Mikrofon, wie gewohnt, der IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit, Max Siegler. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, Anfang letzter Woche gab es große Aufregung, als die Meldung kam, dass wahrscheinlich chinesische Hacker 4 Sicherheitslücken im Microsoft Exchange Server ausgenutzt und so einen weltweiten Angriff auf E-Mail-Konten durchgeführt haben, von dem anscheinend Hunderttausende von Unternehmen, Behörden und Betrieben betroffen sind. Bevor wir uns diesen Hack genauer ansehen, lass uns doch mal eben klären, was ist das eigentlich? Ein Exchange Server weiß ja vielleicht nicht jeder. Und womit wir dann auch gleich unsere neue Was ist eigentlich Rubrik, die wir im letzten Podcast gestartet hatten, heute bedient hätten.
Was ist eigentlich ein Exchange-Server?
Ja gut, der Exchange-Server von Microsoft, der ist eigentlich in erster Linie bekannt für E-Mail-Kommunikation. Also wenn du jetzt eine E-Mail an jemanden schickst, landet die erstmal auf diesem E-Mail-Server bei irgendeiner Firma, bei einem Unternehmen. Das kann intern, kann auch extern sein. Das ist quasi so dein Postfach. Und da wird dann die E-Mail unter anderem, je nachdem, wie man es eingerichtet hat, auf Viren, Spam oder auch unerlaubte Dateien überprüft. Und von da aus kann sich dann dein Kommunikationspartner die E-Mail wieder abholen. Hm. Und neben dieser E-Mail-Funktionalität kann man mit Exchange im Unternehmen eben auch Termine, Kalender, Kontakte verwalten und eben auch synchronisieren, unter anderem aufs Handy heutzutage. Das ist so dieser ganze Bereich Groupware, der dann wirklich über E-Mails hinausgeht. Es gibt auch noch weitere Anbieter in diesem Bereich. Microsoft ist eigentlich so der bekannteste, muss man sagen, und mittlerweile auch der am weitesten verbreitete. Es gab ja vorher noch IBM Lotus Notes. Das ist jetzt nicht mehr ganz so verbreitet. Also insofern, das trifft schon so einige, würde ich jetzt mal sagen.
Das heißt also, dass Exchange-Server jetzt ausschließlich in Unternehmen, Behörden, Forschungseinrichtungen, Unis und so weiter eingesetzt werden und dass private Nutzer also nicht von diesem Hack betroffen sind.
Richtig, also die meisten werden sich jetzt nicht unbedingt einen eigenen Exchange-Server eingerichtet haben. Also insofern muss man sich da erstmal keine Sorgen machen. Also in den wenigsten Fällen nutzt man dann als Privatperson wirklich auch Exchange-Dienste bei großen Anbietern mit Kalender und so. Und dann tatsächlich auch noch von Microsoft. Ich denke mal, wenn überhaupt Privatpersonen solche Dienste nutzen, dann wahrscheinlich doch eher von Gmail, von Google Kalender und solche Dinge. Also sind die meisten Privatpersonen wirklich eher nicht betroffen. Mhm. Und wenn man jetzt auf das hört, was Microsoft verlautet hat, haben sich die ersten Angriffe tatsächlich so gegen amerikanische Forschungseinrichtungen mit Pandemiefokus wirklich auch gerichtet. Hochschulen, Anwaltsfirmen, die sind sowieso immer gute Opfer. Organisationen aus dem Rüstungssektor und NGOs. Da ist ja schon tatsächlich in der Vergangenheit einiges passiert und deswegen hat Microsoft jetzt reagiert und ganz außer der Reihe einige Notfallpatches bereitgestellt.
Und wie haben es die Hacker dann geschafft, den Microsoft Exchange Server zu kapern?
Ja, es ist eigentlich nicht nur der eine Exchange Server betroffen, sondern tatsächlich mehrere Versionen, Exchange 2013, 16 und 2019. Und davon tatsächlich auch weitere Dienste wie ActiveSync oder Outlook Web Access. Mhm. Und das kann man schon mal sagen, der Exchange Cloud Service von Microsoft ist wohl angeblich erstmal nicht betroffen. Das ist schon mal ganz gut für alle, die da irgendwo noch ein Konto haben. Und die Angreifer, vermutlich ja aus China, das ist jetzt eine Gruppe, die wurde Hafnium genannt, angeblich mit staatlicher Unterstützung. Die haben ganz gezielt nach Schwachstellen in dem Exchange-Server gesucht und gefunden. Mhm. Und zwar gar nicht so wenig. Sie haben insgesamt 4 Schwachstellen gefunden und miteinander kombiniert, um dann an dieses Ziel zu kommen. Und das ist auch der Grund, warum das Risiko unter anderem vom BSI als extrem kritisch, also wirklich Stufe 4 rot eingestuft wird. Mhm. Also, wenn wir uns mal diese Schwachstellen etwas genauer anschauen, Die erste ist quasi eine sogenannte Server-Side-Request-Forgery-Schwachstelle. Und damit kann man sich dann erstmal am Exchange-Server authentisieren, also anmelden. Und dann mit den nächsten beiden Schwachstellen kann ich beliebige Dateien auf dem Exchange-Server schreiben. Mit der vierten Schwachstelle, das nennt sich dann Insecure Deserialization, die macht es dann möglich, beliebigen Programmcode, und jetzt wird es halt echt böse, als Benutzer Local System auf dem Exchange-Server auszuführen.
Das heißt, die können da irgendwelche Sachen aufspielen, die deinem System schaden? Oder was haben die da jetzt davon gehabt von diesem Hack?
Ja, man hat unterm Strich tatsächlich die volle Kontrolle über den Mail-Server. Man kann Programme installieren, man kann vertrauliche Informationen aus E-Mails abgreifen, die man dann später natürlich für Erpressung nutzen kann. Man kann Malware nachinstallieren, das ist auch schon tatsächlich vorgekommen, um sich für später dann einzunisten. Mhm. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass der Server im Unternehmensnetz steht und deswegen nicht wirklich wenig Rechte im Active Directory hat, also im Benutzer- und Berechtigungsverzeichnis von Microsoft.
Ja.
Man könnte dann also potenziell noch weiteren sehr großen Schaden im Unternehmen anrichten, wenn man von da aus dann wirklich weiterspringt.
Weiß man denn schon, wie viele Opfer es gibt?
Oh, da gibt es viele Schätzungen zu. Die schwanken zwischen Zehntausenden und Hunderttausenden betroffenen Organisationen. Wir haben ja zum Eingang schon gesagt, Microsoft Exchange ist wirklich auch sehr häufig im Einsatz. Allein in den USA angeblich 30.000 gehackte Regierungseinrichtungen, Firmen mit Verteidigungsaufträgen, Anwaltskanzleien und alles, was wir eben schon so genannt haben. Das Wall Street Journal berichtet mittlerweile von ungefähr 250.000 Opfern weltweit. Bloomberg will angeblich von Ermittlern etwas von 60.000 befallenen Servern erfahren haben. Mhm. Man darf ja auch nicht vergessen, das kommt ja noch dazu, dass in dieser aktuellen Homeoffice-Situation viele Unternehmen ihre Exchange-Server, ich sag mal, nach draußen ins Internet stellen oder zumindest nach draußen verfügbar machen, damit man auch wirklich von außen auf die E-Mails und Kalenderdaten zugreifen kann. Nicht jeder stellt sich ja gleich eine ganze VPN-Lösung hin, das ist auch nicht ganz so schnell gemacht. Und dann ist es manchmal auch schneller, einfach zu sagen, so Outlook Web Access öffnen wir nach draußen und fertig ist das. Mhm. Also insofern sind auch in Deutschland natürlich viele betroffen. Laut BSI bzw. der Server-Suchmaschine Shodan sind so um die 60.000 Server von der Schwachstelle betroffen in Deutschland.
Das ist also jetzt kein spezielles US-amerikanisches Problem, ne?
Nein, also das ist, wie gesagt, schon ein weltweites Problem, wobei Deutschland gar nicht wenig betroffen ist. Also heute Morgen kam auch noch die Meldung vom BSI, dass mittlerweile 6 Bundesbehörden wirklich betroffen sind und dass 4 Bundesbehörden tatsächlich auch schon kompromittiert wurden. Das ist jetzt nicht näher kommentiert worden. Ironischerweise muss man natürlich sagen, wegen unserer eigentlich strengen Sicherheitsbestimmungen. Also in Deutschland tendiert man ja tatsächlich dazu, sensible Unterlagen doch lieber selbst zu verwalten und die Cloud-Auslagerung zu vermeiden. Mhm. Das ist ja in anderen Ländern vielleicht doch etwas anders. Klar, man hat natürlich das Gefühl, dass man die eigenen Daten auch in der eigenen IT-Umgebung hat und damit auch wirklich sicher verwaltet. Aber wenn man das dann kombiniert mit, ich sag mal, fehlender Manpower für Sicherheitsupdates und vielleicht in dem Fall auch langsamen Reaktionszeiten bei Sicherheitsupdates, kann das dann schnell zu einem Problem werden.
Und diese Sicherheitsupdate für diesen Hack, die gibt es ja nun schon länger, ne?
Ja, die gibt es jetzt schon mittlerweile seit einer Woche, seit dem 3. März. Aber die werden natürlich nicht automatisch einfach aufgespielt von Microsoft, sondern das muss man dann schon selbst anstoßen. Hängt ja auch mit Testen zusammen und allem. Da können die nicht einfach hergehen, Patches installieren. Mhm. Aber man muss noch dazu sagen, durch die Patches werden die Angreifer ja nicht direkt entfernt. Die können immer noch im System sein. Man schließt jetzt erstmal das Einfallstor. Aber man muss dann natürlich weiterhin überprüfen, bin ich schon befallen oder nicht? Gibt es Spuren dafür? Und wenn ja, muss ich natürlich die Angreifer entfernen und gegebenenfalls Systeme neu aufsetzen. Da gibt es auch Anleitungen für jede Menge.
Man muss aber dazu sagen, dass sich Microsoft bei der ganzen Aktion jetzt nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, denn angeblich wussten die ja schon recht lange von diesen Schwachstellen, die jetzt ausgenutzt worden waren.
Die ersten gezielten Angriffe laufen angeblich schon seit dem 6. Januar, also seit über 2 Monaten mittlerweile, aber anfangs eher im kleinen Rahmen. Ja, und seitdem hat Microsoft natürlich davon Wind bekommen und man hat gemerkt, oh, da ist irgendwas, die nutzen irgendwelche Schwachstellen aus, die wir noch nicht kennen. Und Microsoft wollte dann angeblich zum 9. März, also immerhin gestern jetzt, 2 Monate später, wollten die ersten Patches veröffentlichen. Aber weil dann sie gemerkt haben, dass es nach und nach einfach viel mehr ausgenutzt wurde, haben die das dann doch nochmal immerhin eine Woche vorgezogen. Aber leider dann doch wirklich sehr viel zu spät. Also man muss zur Ehrenrettung von Microsoft sagen, das ist jetzt nicht irgendein System, so ein Exchange-Server, sondern das ist schon ein ganz zentrales System, wo auch wirklich produktive Daten drüber gehen und was wirklich den ganzen Tag auch verfügbar sein muss. Da kann man jetzt auch nicht hergehen, irgendeinen Patch mal eben schnell zu erfinden. Und man muss das schon auch sauber testen für alle möglichen Windows-Versionen. Aber irgendeine Art von Notfallpatch sollte bei solchen kritischen Schwachstellen eigentlich etwas schneller gehen.
Ist die Gefahr denn jetzt damit gebannt, mit dem Patch?
Ja, wie gesagt, also die Angriffe laufen immer noch weiter. Es gibt nach wie vor einfach sehr viele ungepatchte Systeme. Man kann eigentlich nur sagen, man sollte auf gar keinen Fall warten. Ne? Jede Minute zählt letztendlich. Das BSI rät auch schon seit einigen Tagen zu absoluter Dringlichkeit. Nicht umsonst ist da jetzt wirklich auch die Alarmstufe Rot ausgerufen worden.
Also ein eindringlicher Appell an alle Admins. Aber alle privaten Nutzer, die uns jetzt zuhören, die sollen mal nicht zu entspannt sein, denn in den vergangenen 2 Wochen gab es natürlich auch wieder einige Sicherheitsprobleme, die nicht nur Unternehmen betrafen. Wie zum Beispiel die Meldung, dass sich Angriffe auf die Fritzbox massiv gehäuft hätten. Was steckt dahinter, Max?
Die Fritzbox im Visier.
Ja, es gibt jetzt vermehrt Berichte in Foren über Zugriffsversuche auf Fritzboxen durch eine fremde IP-Adresse. Also das kann man sich auch selbst angucken auf seiner Fritzbox im System-Log oder System-Ereignis-Log. Es gibt auch eine Entwarnung vom Hersteller der Fritzboxen von AVM, dass es einfach sehr viele erfolglose Angriffsversuche gibt, die Möglichkeit dann Passwörter zu raten, Credential-Stuffing-Attacken und solche Dinge, einfach mit im Internet erhältlichen, geknackten Passwortkombinationen. Also da gilt wie immer auch der Tipp, keine woanders benutzten Passwörter auch für die Fritzbox zu verwenden. Mhm. Aber man muss sowieso noch dazu sagen, falls die Fritzbox nicht einfach per HTTPS oder FTP, also oder ich sag mal, dass das Admin-Interface auch im Internet sichtbar ist, besteht sowieso eigentlich erstmal keine Gefahr. Mhm. Standardmäßig ist das auch deaktiviert. Also insofern kann man durchaus sagen, ist die Fritzbox ab Werk erst einmal sicher.
Also wer eine Fritzbox hat, einfach mal ins System reinschauen, ob es da Anmeldeversuche gegeben hat und eventuell das Passwort ändern, falls man das irgendwo anders noch verwendet hat. Und die Fritzbox, falls nicht unbedingt benötigt, auch nicht von außen erreichbar machen und dann ist alles gut. Eine weitere Warnung betrifft die mit über 1 Milliarde Downloads extrem beliebte Android-App ShareIt.
Sicherheitslücken in der Android-App ShareIt.
Richtig, also da hat die bekannte Sicherheitsfirma Trend Micro eigentlich gleich mehrere Sicherheitsprobleme gefunden. Also Angreifer können zum Beispiel darüber Daten stehlen, Schadcode aufspielen, Trojaner einschleusen, also die üblichen Verdächtigen eigentlich, was man da so tut. Mhm. Unklar ist jetzt, unter welchen Voraussetzungen diese Angriffe tatsächlich möglich sind und welche Versionen davon betroffen sind. Da hat Trend Micro leider keine Details zu verraten. Am 19. Februar hat dann der Entwickler nach eigenen Angaben einen Patch veröffentlicht, der das Problem behebt. Mhm. Also wer diese App installiert hat, sollte dringend Updates einspielen. Auch hier gilt das Gleiche wieder. Ne? Einfach dranbleiben, updaten.
Ja, ich gebe ja zu, ich bin da selber sehr faul, was Updates auf meinem Smartphone angeht. Das mache ich auch nur alle paar Monate. Aber man sollte trotzdem immer auf dem Laufenden sein, wo es Sicherheitslücken gegeben hat und möglichst auch sehen, dass seine Apps wirklich auf dem neuesten Stand sind. Das hat schon einen Grund, warum es ab und zu mal Updates gibt. Also öfter mal da reinschauen. Und noch eine Warnung, dieses Mal an die Gamer vom französischen Spielehersteller Ubisoft, der auf falsche Einladungen zu einem angeblichen Beta-Test hinweist.
Warnung von Ubisoft.
Ja, das Thema Ubisoft, das hatten wir ja schon im letzten Podcast mit deinen E-Mails, Ubisoft oder Upsiof.
Stimmt.
Ja, hier machen sich einfach die Angreifer das zunutze, dass die Gamer eigentlich schon lange auf das Action-Game Far Cry 6 warten. Das sollte eigentlich schon ursprünglich im Februar erscheinen, wurde aber einfach nochmal verschoben. Jetzt gibt es dann Einladungen zu einem angeblichen Beta-Test, der dann von einer scheinbar offiziellen Ubisoft-Adresse kommt, mit einem passwortgeschützten Embargo dann, um das Ganze dann wirklich auch echt aussehen zu lassen. Und wenn du da eben jetzt drauf drückst, wird dann eine Malware installiert, die dann Bildschirm und Tasteneingaben einfach mitschneidet.
Und das ist jetzt mal zur Ehrenrettung von Ubisoft gesagt kein Einzelfall, weil gerade in letzter Zeit hat es immer wieder Mails gegeben, die angeblich von namhaften Publishern verschickt wurden, in Wirklichkeit aber Phishing-Versuche waren. Da wird dann einfach so das Ego der Gamer ausgenutzt, so, oh toll, die schreiben mich persönlich an und laden mich ein. Also da fühlt man sich gleich geschmeichelt und klickt dann wild drauf und denkt sich, ich bin der Erste, der spielen darf. Insofern billige Masche, leicht zu durchschauen, aber man muss da wirklich auch zweimal nachdenken, bevor man klickt.
Ja, wie immer, ne? Was für eine große Ehre, da persönlich angeschrieben zu werden, aber irgendwo, ja, wie immer, man nutzt die Gier oder eben auch die Neugier der Opfer aus, um irgendwo seine Malware zu platzieren. Im Zweifelsfalle gilt eigentlich immer das Gleiche. Eventuell nochmal irgendeinen anderen Kommunikationskanal bemühen, einfach nochmal beim Hersteller dann auch nachfragen oder beim Absender, ob das denn wirklich auch so ernst gemeint war. Und nicht vorschnell auf irgendwas klicken oder eben mindestens die URL sich ganz genau anschauen.
Und das gilt auch für eine weitere Cyberattacke, bei der eine bösartige Browser-Erweiterung für Mozilla Firefox namens Firefox verbreitet wird.
Vorsicht vor falscher Firefox-Erweiterung.
Richtig, auch da bekommt man eine E-Mail mit einer manipulierten URL, die dann als YouTube-Link getarnt ist. Das sieht dann auch relativ echt aus. Die führt dann aber nur zu einer gefälschten Update-Seite von Flash Player. Und jetzt sollte man sich doch denken, hey, da klingeln doch alle Alarmglocken. Den gibt es doch schon nicht mehr und der ist doch schon längst abgekündigt jetzt. Alleine da sollte man schon den Braten riechen.
Ja, sollte man.
Und am Ende natürlich das Ziel, auch wieder Malware aufzuspielen. Diese kann dann wirklich hergehen und dann dein Gmail-Postfach übernehmen und durchsuchen, kann dann E-Mails lesen, senden, löschen, weiterleiten und so weiter. Vielleicht noch weitere Spionagesoftware aufspielen. Bisher beschränken sich da die Attacken angeblich auch wieder von chinesischen Hackern auf den asiatischen Raum. Aber sowas kann natürlich auch schnell zu uns rüberschwappen.
Ja, das ist ja oft so, ne? Dass das irgendwo lokal erstmal ausprobiert wird und wenn es richtig gut läuft, dann versucht man es auch woanders, wie zum Beispiel bei mir. Ich habe ja tatsächlich gestern mal eine Spam-Mail in japanischen Schriftzeichen bekommen. Also die schrecken wirklich vor nichts zurück. Ich musste die tatsächlich erst auch übersetzen.
Sehr schön, wenn man das dann noch selbst übersetzen muss.
Das, ja. Wenigstens die Arbeit könnten einem die Hacker doch abnehmen, ne? Die werden jetzt auch noch faul, geht ja gar nicht. Aber wenn sich jetzt so manche Hörer auf die Schulter klopfen und sagen, geht mich alles nichts an, ich habe ja einen Mac, da gibt es kaum Malware. Falsch, denn Ende Februar tauchte dann tatsächlich eine, sagen wir mal, ominöse Malware namens Silver Sparrow auf zigtausenden von Macs auf.
Malware jetzt auch auf dem Mac.
Die aber dann wirklich dort keinen Schaden angerichtet hat, sondern eigentlich nur erstmal Testbotschaften wie zum Beispiel Hello World anzeigte. Ist ja auch sehr, sehr spannend, wenn man damit erstmal startet. Apple hat ganz schnell reagiert, hat einfach erstmal gesagt, komm, wir schalten diese Entwicklerzertifikate ab oder widerrufen die. Und so haben sie es dann erstmal unmöglich gemacht, diese App weiterhin irgendwo zu installieren. Man kann jetzt sagen, Hello World, vielleicht war es auch nur ein Versehen, dass es irgendwo erstmal gepusht wurde. Es kann auch einfach ein Versuchsballon gewesen sein, um irgendwas erstmal zu testen. Mhm. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass die Gefahr wirklich auch gebannt ist. Man kann da jetzt vielleicht auch noch was erwarten. Es gibt aber auch Experten, die meinen, dass Silver Sparrow im Zusammenhang mit Adware steht und dass es eigentlich erstmal harmlos ist, aber einfach nur nervig. Mhm. Mal sehen, ob da noch irgendwie was kommt. Also man kann ja auch immer noch hergehen, einfach ein neues Entwicklerzertifikat beantragen und dann das Ganze wieder noch neu starten. Muss man also weiterhin im Auge behalten.
Ja, man muss immer auch im Kopf haben, da ist irgendwas auf deinen Rechner gekommen, was da nicht hingehört. Und selbst wenn das jetzt irgendwie eine harmlose Adware gewesen ist, kann es beim nächsten Mal auch schon eine bösartige Malware gewesen sein. Denn der Weg in den Rechner scheint anscheinend ja offen gewesen zu sein, ne?
Ja, genau. Also wenn man hergeht, sich diese App runterlädt und installiert, der klassische Weg des trojanischen Pferdes, ne? Einfach abholen, reinholen.
Eine Meldung, die gerade aktuell reingekommen ist, die Lern-App Anton hat angeblich eine Sicherheitslücke gehabt, wo man dann von außen sich einfach so mal als Lehrer ausgeben konnte. Habe ich das richtig verstanden?
Panne im Fernunterricht.
Ja, das ist jetzt noch ganz aktuell. Da gibt es auch noch nicht wahnsinnig viele technische Details zu. Also bekannt ist einfach, dass man von außen Zugriff haben konnte auf Namen von Schülern, von Kindern. Und damit natürlich auch hat das ganze Thema eine gewisse Brisanz. Also man hatte Zugriff auf Namen, Vornamen, Klassenzugehörigkeit und Lernfortschritt. Und darüber hinaus konnte man sich dann tatsächlich als Lehrer ausgeben und Nachrichten an Schüler oder eben auch an diese Klassengruppen schicken. Was natürlich dann ja so ein gewisses Geschmäckle hat, ne? Wenn man dann versucht, da irgendwie was an nachgelagerten Angriffen vorzubereiten. Es gibt jetzt laut Hersteller eigentlich keinen Hinweis auf einen Datendiebstahl und dass das aktiv ausgenutzt wurde. Vielleicht auch noch nicht, aber ja, zumindest sollte man das weiter im Auge behalten.
Ja, Fakt ist ja, dass die Zahl der abgewehrten Angriffsversuche im zweiten Halbjahr 2020 um 85% gestiegen ist. Das schreibt G-Data in seiner aktuellen Cyber-Defense-Bedrohungsanalyse. Pro Minute wurden 76 neue Versionen einer Schadsoftware veröffentlicht, also über 100.000 täglich. Das sind schon beängstigende Zahlen.
Richtig, neu sind diese Zahlen ja eigentlich nicht. Dass es wirklich mehr als hunderttausende Versionen von Schadsoftware gibt jeden Tag. Aber man muss schon sagen, die Cyberkriminellen sind aktiver denn je zuvor, ne? Also natürlich auch begünstigt durch Corona und Homeoffice, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Aber man kann auch sagen, das Imperium schlägt zurück. Also zum Beispiel die hessische Polizei hat jetzt einen Bachelorstudiengang gestartet zum Thema Cyberkriminalistik. Also da geht es dann unter anderem um Sicherungen und Auswertungen digitaler Spuren im Netz. Und das Ganze läuft dann 6 Semester. Es gibt dann den Bachelor of Arts, den Polizeivollzugsdienst mit Schwerpunkt Cyberkriminalistik. Und dieser Studiengang, ist ja eine schöne Idee, sollte schon im September 2020 starten. Allerdings, und das fand ich ein bisschen schade, gab es damals nicht genügend Bewerber für die immerhin nur 18 Plätze. Aber es ist schon mal ein Anfang, in die Richtung weiterzudenken, denn auch da braucht man natürlich Nachwuchs.
Und bewerben kann man sich, das wollen wir an der Stelle kurz erwähnen, im Karrierebereich der Polizei Hessen. Wir machen da doch gerne so ein bisschen Reklame für die gute Sache. Einen anderen Weg, um Verbrechen mit digitaler Hilfe zu vereiteln, bietet das Projekt Wachmann, was dann auch wieder unsere bunte Meldung am Ende unseres Podcasts sein soll.
Der Router als Wachhund.
Ja, das ist ein schönes Projekt. Das hat die Uni Bonn zusammen mit der Polizeidirektion Osnabrück und dem Karlsruher Institut für Technologie auf die Beine gestellt. Und das wird immerhin mit 1,1 Millionen Euro vom Bund auch finanziert.
Und da geht es aber jetzt nicht um menschliche Wachleute, sondern um WLAN-Router.
Richtig, also die sollen nämlich helfen, Einbrüche zu verhindern. Ne? Also man kann sich ja vorstellen, wenn man jetzt als Einbrecher unterwegs ist und vielleicht, ja, wie man das so hat, sein Smartphone trotzdem am Mann hat, hinterlässt man ja durchaus auch Spuren. Also, weil das Smartphone, wenn es aktiv ist, scannt es ja auch nach WLAN-Netzwerken. Ja. Und dann hinterlässt man ja unter anderem bei diesem Scannen seine MAC-Adresse. Und der Router soll dann jetzt daran erkennen, ob das Gerät wirklich ein Gerät ist, was oft in der Nähe ist, also was weiß ich, von Nachbarn, von Personen, die dann irgendwie zu Besuch sind, oder ob es wirklich ein fremdes Gerät ist. Da muss man natürlich gut aufpassen, dass man nicht zu viele False Positives bekommt. Aber wenn das passiert, dann könnte, wenn zum Beispiel der Wohnungs- oder Hauseigentümer nicht anwesend ist, könnte dann zum Beispiel wirklich ein Alarm ausgelöst werden. Und wenn derjenige dann flüchten sollte, dann ist ja schon mal ganz gut. Und dann könnte man sogar noch so weit denken, den Fluchtweg mit Hilfe von weiteren Routern in der Nachbarschaft nachzuverfolgen, wenn das denn soweit klappt. Also ich finde es eine schöne Idee. Man muss in der Praxis natürlich aufpassen, dass es handhabbar bleibt und nicht zu viele False Positives bringt, weil sonst geht man natürlich dazu über, erstmal den Alarm abzuschalten.
Ja, das stimmt.
Naja, irgendwann soll das Ganze auch funktionieren. Da gibt es wirklich tolle Ideen. Und auch unter Berücksichtigung von Datenschutz natürlich. Und dann will man das später auch tatsächlich bei Delikten einsetzen.
Also der Router als Wachhund, dann hoffe ich mal, dass meine Fritzbox jetzt nicht auch noch anfängt zu bellen. Bis dahin wünsche ich unseren Hörern wie immer, bleiben Sie sicher. Und dir, Max, vielen Dank für deine Erklärung. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Tschüss, Max.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.